SRF 1.
Und das ist das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Das Skigebiet ist geplant, der Verkehr aber noch nicht gelöst. In Zarosa und in der Lenzenheit weiss man all noch nicht, woher mit den Blechlawinen. Der Lohn von Stadtrat muss interessant bleiben, sagt der Stadtrat Frauenfeld und lehnt die Initiative ab, die ihren Lohn kürzen will. Gerade ist das letzte Geburtshaus in der Ostschweiz geschlossen worden, schon gibt es ein neues Projekt. Ein Verein trifft in der Stadt St. Gallen die ersten Abklärungen. Denn unsere Sommerserie zu den Schweizern gehört. Zu Wettigen steht die alte Speiz. Belät ist nichts, die Argumente dafür aber gut. Und zu Wetten, auch morgen wieder heiss bei 28 Grad und mögliche Gewitter am Abend. Mein Name ist Beatrice Gmünder. Während die meisten von uns den Sommer geniessen, sind andere Gedanken schon wieder im Winter. So zum Beispiel alle die Leute, die mit Hochdruck am Zusammenschluss von der Skigebiet Lenzenheide und Arosa arbeiten. Dank einer neuen Verbindungsbahn soll das Gebiet die grösste Bündner Skiregion werden. Und mit dem Superlativ wird man Haufen neue Gäste in die Region locken. Nur, es ist gut möglich, dass die Schneesportler dann viel Geduld brauchen. Die Verkehrsprobleme rund um das Skigebiet sind nämlich noch überhaupt nicht gelöst. Sarah Hauschild.
Auf Hochtouren wird ein Verbindungslift fürs neue Skigebiet geschafft. Auch die Werbetrommel wird schon kräftig gerührt. Die Verantwortlichen hoffen, dass so ein Haufen neue Skifahrer und Skifahrerinnen nach Graubünden kommen im nächsten Winter. Viele von ihnen werden mit dem Auto anreisen. Vor einer Blechlawine hat der Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Lenzerheide trotzdem keine Angst. Im Gegenteil, sagt Christoph Sünderhauf.
Natürlich hat man Respekt vor dem Verkehr. Aber wenn Sie die letzten Winter anschauen, dann sind wir zumindest von Seite der Bahnen, und wir sind generell vom Tourismus froh, wenn ein paar Leute mehr auf der Lenzerheide ihren Weg finden.
Ein paar mehr bedeutet laut Berechnungen, dass der Autoverkehr um 5 an Spitzentagen bis zu 9% könnte zunehmen. Und wenn man weiss, dass die Strasse zwischen Chur und der Lenzerheide heute schon regelmässig verstopft ist in den Spitzenzeiten, könnte es ungemütlich werden. Besonders betroffen wäre hier Churwalden. Die Gemeinde wird nämlich das Tor zum neuen Skigebiet. Aber auch hier, der Gemeindepräsident Ralf Kohlegger macht sich keine Sorgen. Und er setzt auf den öffentlichen Verkehr.
Wir möchten, dass der ÖV einen wichtigen Platz einnimmt in dem ganzen Konzept und dass die Touristen, die anreisen oder Skifahrer, die anreisen mit dem ÖV, dass die auch angerechnet werden an die zu benötigenden Parkplätze.
Ursprünglich hätten wir mal 1000 Parkplätze wieder paratstellen in Churwalden. Jetzt reden wir noch von 700. Mehr brauche ich nicht, weil die Leute sollen die mit dem ÖV kommen. Der Bus soll von Chur aus im Halbstundentakt fahren. Fix ist da aber noch nichts. Laut den Bergbahnen laufen die Verhandlungen mit den Postautobetreibern im Moment noch. Und auch die nötigen Parkplätze in Churwalden sind noch nie herum. Die Gemeinde will damit nur vorwärts machen, wenn klar ist, ob man als Gegenleistung der Bergbahnen eine neue Sesselbahn auf ins Skigebiet kriegt. Der Gemeindepräsident Ralf Kohlegger sagt es so.
Wir sind bereit, in dem Gesamtkonzept, so muss ich sagen, sieht so aus, dass ein wichtiges Element ein neuer Zubringer ist. Weil ohne den ist es auch nicht interessant, um in Churwalden einsteigen.
Bei der Bergbahnen Lenzerheide heisst es dazu, der gewünschte Achtersessel auf nach Städts sei bestellt. Aber natürlich bauen können wir ihn nur, wenn es finanziell gut läuft in nächster Zeit. Die Gemeinde Churwalden setzt aber voll auf die Bahn. Und mit der Bahn auf ein neues Busterminal, auf Läden und auf ein unterirdisches Parkhaus. Für eben all die nötigen Parkplätze. Gegen die Pläne laufen aber jetzt schon verschiedene Einsprachen. Mit anderen Worten, bis das Verkehrsproblem rund ums neue Skigebiet Lenzerheide Arosa gelöst ist, wird es wohl noch etwa Staus und ein Verkehrschaos geben.
Sarah Hauschild. Und wir haben es am Anfang gehört, an der Verbindung von den beiden Skigebieten wird auf Hochtouren geschafft. Weil es im Frühling hundslausiges Wetter war, sollte man rund 3 Wochen drehen mit den Abenden, sagen die Verantwortlichen. Trotzdem sind sie zuversichtlich, dass das Projekt bis im Dezember fertig ist. Der Frauenfelder Stadtrat hat vor 10 Tagen eine Initiative abgelehnt, die die Löhne von seinen Mitgliedern kürzen möchte. Jetzt liefert er die Begründung von seiner Entscheidung noch. Peter Traxler.
Die Initiative 200'000 Franken sind genug, weil der Lohn vom Stadtamann von heute 253'000 Franken auf noch 200'000 Franken senken. Die übrigen Stadträte sollen bei einer 100% Anstellung höchstens 160'000 Franken verdienen. Die Löhne seien zu tief und entsprechen nicht der Verantwortung und der Anforderung an so ein Mandat, schreibt der Frauenfelder Stadtrat jetzt. Für Frauenfeld müsse gelten, dass sich Leute für so ein Amt zur Verfügung stellen, die aufgrund von ihrer Qualifikation auch eine gleichwertige Position in der Privatwirtschaft finden würden. Außerdem würde so eine Lohnkürzung das gesamte Lohngefüge von der Stadtverwaltung durcheinander bringen, argumentiert der Stadtrat. Weniger Lohn würde auch das neue Besoldungsreglement bringen, das der Frauenfelder Gemeinderat beschlossen hat. Demnach soll der Lohn vom Stadtamann zwar nicht auf 200'000, aber immerhin auf 222'000 Franken sinken. Und auch die Löhne der Stadträte würden um rund 11% gekürzt. Der Stadtrat ist zähneknirschend für den Kompromiss, wohl auch, um die strengeren Initiativen zu verhindern. Entscheiden tut letztlich aber das Volk.
Der Kanton Appenzell-Innerrhoden schaltet neu auf der Homepage Wetterprognosen und Unwetterwarnungen auf. Das sei ein Service für Touristen, allerdings für Einheimische. Eine Karte zeige nämlich, wo im Kanton die Unwetter erwartet werden. Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Das Roveredo im Kanton Graubünden hat sie in der Nacht auf heute in einem Jugendzentrum brennt. Wie die Polizei schreibt, hat sich niemand verletzt. Das Zentrum war während dem Brand geschlossen. Der Sachschaden beträgt ein paar 10'000 Franken. Wieso dass es brennt hat, ist noch unklar. St. Gallen Geothermie-Projekt kommt jetzt in die heisse Phase. Tests sollen zeigen, ob es tief im Boden wirklich heisses Wasser hat, das man als Energiequelle nutzen könnte. Marco Huwiler von der St. Gallen Stadtwerk sagt, es könnte sehen, dass im Setterer Tobel, wo gebohrt wird, wegen diesen Tests ab und zu Wasserdampfschwaden zu sehen sind. Bei Borgen in 4'500 Meter Tiefe sei das normal.
Alleine schon. Aus natürlichen Vorkommen haben wir dort unten Temperaturen 140, 150 Grad. Und wenn Wasser im Dampf an die Oberfläche kommt, wo kälter ist, dann ist automatisch, bildet sich da gewisse Wasserdampftropfen und dann sieht das halt ein bisschen aus wie so ein bisschen weisser Rauch, Anführungs- Schlusszeichen. Man muss sich nichts anderes vorstellen, als wenn man in einem Dampfkochtopf für Wasser Hitze über 100 Grad, dann gibt es auch einen Dampf.
Die Schwaden aus Wasserdampf sind kein Problem. Sie zeigen aber auch nicht, ob man jetzt das gesuchte Wasser gefunden hat. Ob es Wasser im Boden hat und wie viel, können die Verantwortlichen erst in 3 bis 4 Wochen sagen. Ende Monat geht das letzte Geburtshaus von der Ostschweiz zu. Da ziehen sie im Kanton Graubünden. Dort sollen die Frauen während der Schwangerschaft, bei der Geburt und in der Zeit danach von Hebammen betreut werden. Vielleicht geht es aber trotzdem bald wieder ein Ostschweizer Geburtshaus. Der Verein Geburtshaus Artemis prüft nämlich, ob er St. Gallen will es aufmachen. Der Nina Mattis hat mit der Claudine Weber geschwätzt, die im Vorstand vom Verein ist und sie gefragt, warum es denn ein neues Geburtshaus braucht.
Es ist von den Vereinsmitgliedern ein Bedürfnis, ein Wunsch. Sie haben uns eigentlich beauftragt, dass wir schauen sollen, ob ein neues Geburtshaus realisierbar ist.
Vor 2 Jahren hat das Geburtshaus vom Verein Artemis in Steinach zutun. Was ist denn heute anders als vor 2 Jahren?
Anders als vor 2 Jahren ist, dass wir jetzt eine Projektgruppe haben mit Fachleuten. Das sind Organisationsberater, Treuhänder und Hebammen in dieser Gruppe, die klären, ob ein Geburtshaus überhaupt realisierbar ist.
Einer der wichtigsten Gründe, der vor 2 Jahren genannt worden ist, dass Geburtshaus zugegangen ist und auch jetzt in Jenins wieder ein Thema ist, ist nicht, dass die Nachfrage nicht da wäre, sondern dass es nicht genug Hebammen hat, die möchten im Geburtshaus arbeiten. Ist das heute kein Problem für den Verein?
Ich denke, wenn wirklich der Arbeitsplatz attraktiv wird für eine Hebamme, dann ist es sicher nicht das Problem. Aber es muss bessere Arbeitsbedingungen müssen da sein.
Was heisst das konkret? Können Sie ein Beispiel machen?
Also sicher ein besserer Lohn muss da sein, denn die grossen Präsenzzeiten, die wir hatten, also die langen Präsenzzeiten, wo wir 24 Stunden, fast 365 Tage immer da parat sein muss, da muss sich wie ändern.
Und wie löst man das? Einfach, indem man mehr Leute probiert einstellen?
Das tun wir jetzt wie herausfinden. Also wie ist das realisierbar?
Der Verein Geburtshaus Artemis möchte ja eben ein neues Geburtshaus auftun, am liebsten in der Stadt St. Gallen. Wieso das? Gehen Städterinnen lieber ins Geburtshaus als Frauen, die vom Land kommen?
Würde ich nicht sagen, aber eine Stadt ist sicher sehr etwas Zentrales. Und das Geburtshaus tut ja nicht nur Geburten betreuen, sondern wir bieten auch Schwangerschaftskontrollen anbieten. Wir machen Kurs, es ist ein Treffpunkt. Und der ist natürlich gäbig, wenn der in der Stadt ist. Gut erreichbar.
Jetzt haben Sie ja eben die Projektgruppe schon erwähnt, die der Verein gegründet hat, um Abklärungen machen für das neue Geburtshaus. Genau. Wann kann man da mit Resultaten rechnen?
Ich denke, dass wir 2014 sicher Resultate haben. Und dann können wir auch Neues dann sagen.
Claudine Weber vom Vorstand vom Verein Geburtshaus Artemis die Frage gestellt hat an Nina Mattis. Die Finanzierung vom neuen Geburtshaus ist noch unklar. Der Verein hofft auf Stiftungen, den Kanton, die Stadt und die Gelder von Privaten. Konkrete Zusagen gibt es aber noch nicht. Der Gemeinsame von Salmsach im Thurgau hat in seinem Büro alle Hände voll zu tun. Und was macht er, wenn er mal frei hat? Nicht etwa die B-Hochlager und gemütlich im Liegestuhl entspannen, nein, er fährt Bus. Nicht etwa als Passagier, sondern als Chauffeur. Wieso? Weil der Gemeinsame am Bussteuer am besten abstellen kann. Sascha Zürcher.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Danke vielmals.
Der Kurt Helg hat frei heute und trotzdem ist er am Arbeiten.
Das liegt nicht mehr in meinem Naturell. Da habe ich ein kleines Problem. Ich kann nicht einfach rumliegen und nichts mehr tun. Dann lese ich oder studiere den Abend noch. Und das ist jetzt eben auch nicht das Wahre. Oder?
Hauptberuflich ist er Gemeindemann und Bauverwalter von Salmsach mit einem Pensum von 80%. Und zu tun hat er mehr als genug. So viel, dass er vor eineinhalb Jahren schon mal ein Burnout gehabt hat.
Jetzt muss ich einfach schauen, dass die Belastung, und das ist ja vor allem eine geistige, körperliche Belastung, dass ich nicht ins gleiche Fahrwasser komme. Denn im Großen und Ganzen hätte ich eigentlich mit dem Job als Gemeindamen aufhören, nachdem nach der Diagnose von dem Burnout.
Und darum ist er froh, kann er Bus fahren. Denn wenn ihm alles zu viel wird, dann braucht er Abstand von seiner Gemeinde und der Problem in seinem Hauptjob. Kaum sitzt er hinter dem Steuer von einem Bus von der Autokurs Oberthurgau, sei er in einer komplett anderen Welt.
Für mich ist es einfach wirklich ein Abschalten. Ich muss mich dermaßen konzentrieren, muss dermaßen aufpassen, dass ich dann effektiv den Kopf frei bekomme. Oder?
In einem blauen Hemd mit Krawatte gut frisiert, auf der Nase eine Brille, sitzt er hinter dem Steuer. Mit seinem orangen Bus transportiert er Passagier im Oberthurgau. Vor allem am Wochenende oder jetzt in den Sommerferien ist er unterwegs. Und das Busfahren in seiner Freizeit ist für den Kurt Helg so etwas wie Psychohygiene.
Ich fahre dem Problem effektiv davon, das darf man so sagen, weil ich mich voll und ganz muss auf das Fahren konzentrieren und den ganzen Passagierverkehr.
Seit rund einem halben Jahr ist der 63-jährige Buschauffeur. Und das geht ihm so gut, dass er sich nach der Pensionierung als Gemeindemann durchaus vorstellen könnte, weiter mit dem Bus durch den Thurgau zu fahren. Nicht nur als Passagier. Versteht sich.
Wiedersehen, danke.
Der Beitrag von Sascha Zürcher. Sie hören jetzt Regionaljournal Ostschweiz. Es ist fast 17:45.
Schweizer Rekord. Die Sommerserie der Regionaljournal.
Schon seit fast 800 Jahren geht es die beiden zu Wettigen. Auf einer Halbinsel, die in die Limmat rausläuft. Ganz in der Nähe kommt man heute aus dem Barek-Tunnel raus, wenn man auf der Autobahn A1 zwischen Bern und Zürich unterwegs ist. Und schon vor 800 Jahren hat der Verkehr eine wichtige Rolle gespielt in dieser Gegend. Der Maurice Velati ist im Stehnen zu Wettigen eingekehrt.
Die Gaststube vom Sternen ist bis auf den letzten Platz besetzt an dem Mittag. Wer will essen, muss anstehen. Im Sternen ist man gut. Gut bürgerlich, aber auf leicht höherem Niveau. Nicht wirklich ganz günstig, dafür in einem speziellen Ambiente. In einem uralten Regelhaus direkt neben den Mauern vom Wettiger Kloster, vis-à-vis von der grossen Klosterkirche. Seit 24 Jahren wirtet der Walter Josef Erni im Wettiger Stern. Er ist ganz in der Nähe aufgewachsen, in einer Wirtefamilie, ist später als Koch um die ganze Welt gereist, hat lange in Kanada gelebt. Und jetzt also ist er Chef im ältesten Gasthof der Schweiz. So steht es auf der Webseite vom Stern und auch auf jeder Speiskarte. Weil der Walter Josef Erni ist stolz auf die Geschichte von seiner Beiz.
Ich bin Wirt im ältesten Gasthaus in der Schweiz. Also ich finde das noch spektakulär. Also wenn der Betrieb in Nordamerika steht, dann wäre das ein Pilgerort. Oder? Halb Amerika würde vorbeischauen. Oder? Ich sage das auch immer und mache das so lange, bis ein anderer kommt und sagt, hey, nein, das ist nicht so, ich bin älter, aber bis jetzt ist der noch nicht gekommen.
Der Walter Erni hat nur per Zufall gemerkt, dass er in einem ganz speziellen Gebäude wirtet. Auf einer Postkarte von 1908 hat er gelesen, dass der Stern das älteste Gasthaus soll sein im Land. Daraufhin ist er recherchieren, in der Klosterbibliothek zum Beispiel. Er hat mit Lokalhistorikern geredet, hat eine ganze Dokumentation geschrieben zu der Geschichte vom Stern. Anfangen tut die Geschichte im Jahr 1227 mit einem Adligen von Rapperswil, einem gottesfürchtigen Ritter Heinrich.
Ritter Heinrich ist nach Libanon pilgert und ist dann auf der Rückreise über das Mittelmeer ist dann in einen Sturm geraten und hat das Gelübde abgelegt, dass wenn er mit dem Leben davon kommt, dass er eben ein Kloster wird stiften. Und ist dann zurück, hat das überlebt, ist zurück in Rapperswil. Und ist dann eines Tages auf sein Pferd gehockt und ist Zürichsee drauf, die Limmat drauf. Und auf der Klosterhalbinsel ist er dann gelandet und hat dann hier sein Versprechen eingelöst. Das war 1227 gewesen, also noch vor Gründung der Eidgenossenschaft hat er hier das Kloster gebaut.
Der strenge Zisterzienserorden kommt in das Kloster auf Wettigen. Direkt vor der Klostermauern baut man schon um 1230 die erste Taverne für die Bauarbeiter, die das Kloster aufrichten. Archäologen haben gewisse Mauern vom heutigen Stern dieser Zeit können zuordnen. Später wird die Taverne zum sogenannten Weiberhaus, erzählt der Hobbyhistoriker Walter Erni.
Ende 13. Jahrhundert hat man dann das Haus erweitert und wiederum etwa 100 Jahre später hat man dann den Riegel gebaut. Und das ist über die Jahrhunderte ist das Weiberhaus vom Kloster. Das ist nicht despektierlich gemeint, sondern so hat man das genannt, das Weiberhaus. Und das sind die weiblichen Angehörigen von den Mönchen. Die hat man da innen bewertet, da innen hat man sich getroffen. Weil die weiblichen Angehörigen von den Mönchen, die haben keinen Zutritt ins Kloster.
Im Kloster innen haben strenge Sitten und Regeln geherrscht. Außerhalb der Mauern aber hat sich das Leben durchs Mittelalter durch immer mehr entwickelt. Im 16. Jahrhundert hat schon ein halbes Dutzend Beizen und Tavernen auf dieser Halbinsel gehabt. Für den Wirt Walter Erni ist die Klosterhalbinsel drum sogar eine Art Wiege von der Schweizer Gastronomie. Der Grund für das boomende Geschäft ist klar. Das schmale Flusstal der Limmat war eine wichtige Handels- und Reiseroute zwischen Ost und West. Schon früh war die Stadt Baden auch ein Anziehungspunkt für zwinglianische Zürcherinnen und Zürcher, die in der Bäderstadt vereinisch wollen, so richtig über die Stränge hauen. Auch die erste Eisenbahn in der Schweiz, Spanisch Brötlibahn, ist ganz in der Nähe von der Klosterinsel durch. Und heute ist es eben die Autobahn A1. Im Weiberhaus, aber auch in den anderen Tavernen, sind schon im frühen Mittelalter Adlige abgestiegen, die entweder mit dem Schiff oder mit Ross und Kutschen auf der Durchreise gewesen sind, erzählt der Walter Erni.
Da hat man dann, es hat auch noch jene Ring am Gebäude, wo man die Ross angebunden hat.
Mitte 19. Jahrhundert hat der heutige Stern dann auch seinen Namen bekommen. Er ist wahrscheinlich abgeleitet vom Klosternamen Stella Maris. Der Walter Josef Erni ist fasziniert von der Geschichte von seinem Haus. Er erzählt gern und ausführlich, kennt alle Jahreszahlen auswendig und er kennt auch die ein oder andere Anekdote.
Da ist ein Bartholomäus Schiebli. Der ist 1835 hat das Kloster erpresst um Geld. Er hat eine Klosterscheuer angezündet, oder? Und in der Geisswiese hat er zwei Häuser angezündet, sogar ein Mensch oder zwei ums Leben gekommen sind. Und er hat eine Postkutsche überfallen, die von Zürich nach Baden gegangen ist. Ja, so ein ist das. Jedenfalls haben wir 1836 haben wir den verwünscht und haben wir dann, wie wir es dazu mal gemacht haben, haben wir den geköpft in Baden, oder? Mit der Guillotine, bumm. So ist das gegangen dazu mal. Und der ist dann beerdigt, gerade hinter meiner Küche heute. Ja. Also, ich weiß nicht, ob er noch dort liegt, aber der liegt dort hinten. Ja.
Irgendwie merkt man es heute noch, wenn man im Sternen sitzt. Das Haus hat eine lange und wahrscheinlich auch bewegte Vergangenheit. 1841 hat der Aargauer Grosse Rat das Kloster nebenan aufgelöst, die letzten paar Mönche auf Österreich vertrieben. Nachher hat der junge Kanton Aargau ein Lehrerseminar eingerichtet. Heute ist das ehemalige Kloster eine Kantonsschule. Der Walter Josef Erni bedauert das ein bisschen. Er würde die Klosterhalbinsel gerne touristisch vermarkten. An Ideen fehlt es ihm nicht. Der Walter Erni hat in Nordamerika gelernt, die grossen Dimensionen zu denken. Wichtig ist ihm aber vor allem, dass man die lange Geschichte von seiner Beiz nicht vergisst.
Ich bin gastronomierelevant, interessiert mich die Historie. Irgendwann, dann, wenn ich älter bin, denke ich, mache ich auch so Rundgänge für Touristen, die Anlage besichtigen wollen. Das wäre noch ein Wunsch von mir, doch.
Im Moment aber ist Walter Erni seine grösste Leidenschaft immer noch das Kochen. Er hat auch mit 60 noch lange nicht genug, sagt der Wirt, und geht zurück in seine Küche im ehemaligen Weiberhaus vom Kloster Wettigen, im ältesten Gasthof der Schweiz.
Der Maurice Velati war im Stehenden zu Wettigen zu Gast gewesen. Die nächste Folge von unserer Serie «Schweizer Rekord» gibt es morgen wieder. Dann gehen wir aus der Beiz raus auf den Golfplatz zum längsten Golfloch. Auf dem Golfplatz Limpachtal zwischen den Kantonen Bern und Solothurn. 5.60 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Das sind nochmal die Meldungen vom Tag im Überblick. Die Verkehrsprobleme rund um die Skigebietsverbindung an Rosa-Lenzenheide sind nach wie vor nicht gelöst. Zu Churwalden beim Einstieg zum neuen Gebiet sollte es 700 Parkplätze geben. Die Gemeinde hat aber auch noch einen Kippplatz gebaut. Trotzdem, bis im Dezember soll die neue Skigebietsverbindung parat sein. An Spitzentag könnte es dann noch mehr Verkehr geben zwischen Chur und der Lenzenheide. Der Frauenfelder Stadtrat ist gegen eine Initiative, die seine Löhne um rund ein Fünftel kürzen will. Die Löhne müssen mit denen von der Privatwirtschaft mithalten können. Sonst fänden wir keine qualifizierten Leute mehr, begründet der Stadtrat sein Nein. Ja, sagt der Frauenfelder Stadtrat aber zu einem neuen Personalreglement, wo der Lohn nur um ein Zehntel kürzen will. Der Kanton Appenzell-Innerrhoden schaltet neu auf der Homepage Wetterprognosen und Unwetterwarnungen auf. Das sei ein Service für Touristen, allerdings für Einheimische. Eine Karte zeige nämlich, wo im Kanton die Unwetter erwartet werden. Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Der Blick aufs Wetter, wie die Aussichten fürs Wochenende sind, das weiss der Gaudenz Flori von SRF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht kann es vor allem in den Bergen lokal mal noch nass sein. Morgen starten wir in den meisten Orten mit Sonne in den Tag. Es bilden sich über dem Alpstein und ganz Graubünden, aber dann schon schnell einmal wieder grosse Quellwolken. Es gibt wieder Regengüsse und auch Gewitter. Aber am Bodensee, das wird ziemlich sicher trocken bleiben. Auch der ganze Kanton Thurgau wird kaum vor Regengüssen besucht. Temperaturen, die gehen rauf auf etwa 27 bis 29 Grad. In St. Gallen gibt es um die 24, in Klosters und in Elm so etwa 22 Grad. Am Sonntag, da gibt es auch einen richtigen Sommertag. Über den Bergen lokal wieder Gewitter oder auch nur am Platzregen. Die Chance, dass man nass wird, ist am Sonntag aber ein bisschen kleiner. Dafür gibt es etwa ein Grädchen mehr als am Samstag.
Der Gaudenz Fluri. Das war das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Die Redaktion geführt hat Peter Traxler. Mein Name Beatrice Gmünde.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.